Radio SRF.
Er ist der oberste Lehrer der ganzen Schweiz, der Beat Zemp, Präsident des Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband. In den letzten Tagen hat er gerade zweimal für Schlagzeilen gesorgt. Der neue Lehrplan 21 hat er als eine der wichtigsten Neuerungen im Bildungsbereich seit über 100 Jahren gelobt. Man kann sagen, er ist da also offensichtlich begeistert. Weniger begeistert ist er hingegen von den Lehrerlöhnen. Anfangs Woche hat er verlangt, dass die Lehrerlöhne um bis zu 20% steigen. Herr Zemp, die 20% sollen zwar über 5 Jahre verteilt werden. Trotzdem mit dieser Lohnforderung haben Sie auch einen inoffiziellen Schweizer Rekord aufgestellt. Meinen Sie jetzt das wirklich ernst oder haben Sie einfach mal ein bisschen provozieren, um das Thema zu lancieren?
Nein, das ist keine Provokation und es ist ja nicht unverschämt. Ich habe doch einige Mails bekommen, die richtig gegangen sind, weil 20% innerhalb 5 Jahre heisst ja, also bis 20% heisst eigentlich eine Lohnforderung fürs nächste Jahr von 0 bis 3,7%. Wenn man ja Zinseszins muss auch noch rechnen, sind nicht 4%, 20 durch 5 gibt 4, sondern sind 3,7 im Maximum und auch das nur für Kantone, die einfach gar nichts gemacht haben die letzten 20 Jahre.
Aber eben mal 5 gibt es dann halt gleich die 20% und das ist doch sehr hoch und entsprechend sind ja auch die Reaktionen.
Das Bundesamt für Statistik hat für jede Branche für die letzten 20 Jahre Lohnentwicklungskurven gemacht. Das Unterrichtswesen hat am schlechtesten abgeschnitten. Allein die 17% Teuerung in den letzten 20 Jahren sind nicht ausgeglichen. Und das ist jetzt einfach die Lohnschere, die sich aufgetan hat in den letzten 20 Jahren.
Wenn man jetzt aber schaut, wie das angekommen ist, zum Beispiel hat es auch geheissen, das Ganze sei frech. Das ist der Bildungsrektor vom Kanton Schweiz gewesen. Online-Kommentar, dort hat man können lesen, arrogant oder ausgerechnet, das, was immer kommt, ausgerechnet, die Lehrer mit ihren 13 Wochen Ferien wollen noch mehr Lohn. Also, das hat man dutzendfach gelesen und von dort her muss man gleich sagen, PR-mässig ist, das aus irgendwie hinten raus.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es eben falsch übergekommen ist im Sinn von, dass die Journalisten vereinfacht gesagt haben, 20% aufs nächste Jahr. Und was natürlich unverschämt wäre und was auch nicht unsere Position ist. Es macht natürlich einen Unterschied, ob sie 20% bis 20% im 5 Jahren bei den Kantonen, die 20 Jahre lang nichts gemacht haben, fordern oder ob sie das auf ein Jahr machen.
Und wieso gehen Sie dann einfach nicht in die Kantonen, wo sie sagen, die haben noch nichts gemacht und sagen so, bei euch wollen wir jetzt endlich mal mehr Lohn?
Ja, das ist das Problem. Wenn man als Gesamtdachverband eine Lohnforderung muss kommunizieren, dann muss man natürlich Schwankungsbreite angeben. Darum heisst es ja bis 20% in 5 Jahren, weil eben einige Kantone sehr viel gemacht haben. Ich denke zum Beispiel an Kanton Zürich. Die haben die Einstiegslöhne bei den Primarlehrern um 10'000 Franken pro Jahr erhöht, was massiv ist, was auch mitgewirkt hat, dass der Lehrermangel nicht mehr so stark ist in Zürich. Andere Kantone wie Bern haben gar nichts gemacht, haben die Lehrer stehen, haben auch den Lohnanstieg abgeschafft, haben keine Teuerung ausgeglichen und die haben natürlich jetzt einen enormen Nachholbedarf und entsprechend sind auch die Lohndifferenzen von einem Kanton zum anderen bis 2'000 Franken, das ist natürlich massiv pro Monat.
Und eben darum wäre es ja umso wichtiger, dass man gezielt dort quasi drauf drückt, wo es nötig ist und nicht quasi die ganze Schweiz, alle Politiker und alle Stimmberechtigten irgendwie ein bisschen verrückt macht und auch noch gerade Goodwill für so ganze Bildungsanliegen aufs Spiel setzt.
Ich glaube, das Ziel ist gesehen von dieser Kommunikation, die enorme Differenz mal insgesamt gesehen, was es zum Teil gibt, nicht in allen Kantonen. Aber die Lohnverhandlungen führen ja nicht mehr als LCH, sondern das machen unsere Kantonalsektionen zusammen mit den Staatspersonalverbänden. Und die überlegen sich dann sehr genau, wie die Situation ist, aufgrund von den Finanzen selbstverständlich, aber auch aufgrund auch von der Lohnentwicklung in den letzten Jahren.
Da gibt's ja noch eine Studie, wo sie sich auch noch ein bisschen drauf beruht. Die haben sie etwa vor 2-3 Jahren ausgeschafft. Eine Studie, die heisst, eben Studie Salärvergleiche ist etwa 40 Seiten dick und wenn man sie ganz sorgfältig durchliest, dann findet man irgendwo auf Seite 9 oder 10, dass die Lehrerlöhne aus dem Kanton Bern stammen. Aber sie kommt ein bisschen daher, wie wenn es für die ganze Schweiz gilt. Das ist irgendwie schon ein bisschen Schlaumeierei.
Nein, ganz und gar nicht. Schlaumeier, wir können ja einfach nicht alle Kantone machen. Sonst hätten wir einfach 26 Studien müssen machen. Das übersteigt unsere Finanzen. Also, die Studie ist von PricewaterhouseCoopers erstellt worden, wo auch die Löhne von der privaten Industrie auch hat. Ich meine, PwC lebt von diesen Lohnvergleichen und die Lohnzahlen haben Bildungsdirektionen ja nicht.
Aber eben, es kommt ein bisschen daher, wie wenn sie für die ganze Schweiz gilt. Und wenn man es genau liest, dann sehen wir, aha, das sind die schlechten Löhne vom Kanton Bern, wo zum Teil sogar und wo zum Teil, aber immerhin, mit den Löhnen von der Privatwirtschaft von außerhalb des Kantons Bern verglichen wird.
Das stimmt nicht. Sie werden verglichen mit den Löhnen von der Privatindustrie.
Also im Kanton Bern.
Ich meine, wenn man jetzt Basel genommen hat, hat man gesagt, ja, das sind die höheren Chemielöhne. Wenn man Zürich genommen hat, hat man gesagt, die höheren Finanzlöhne. Mhm. Darum haben wir jetzt Bern genommen.
Aber über mehrheitlich ist nicht ausschließlich.
Das ist so, aber statistisch gesehen ist es absolut korrekt. Das sagen uns die Leute von PwC, das ist ja nicht unsere Studie.
Gut, lassen wir das mal jetzt entscheiden über die Lohnerhöhungen. Müssen ja Kantonsparlament und die sind eigentlich immer am Sparen. Kann man sagen, Chance eigentlich gleich null?
Das würde ich nicht sagen. Also aufgrund von den Beispielen, die wir sehen, der Kanton Aargau, der Kanton Zürich, der schon massiv reagiert hat, vor zwei Jahren bereits auf die Lohnforderung, die haben einfach gemerkt, wir müssen etwas machen. Weil sie 1993 haben, sind die Lehrerlöhne schlicht stehen geblieben. Das kann man statistisch nachweisen.
Also das ist einfach die Tatsache.
Nein, es ist in sehr vielen Kantonen, also insbesondere auch Lohnentwicklungen. Bern hat zum Beispiel einfach den automatischen Stufenanstieg abgeschafft. Es gibt, das ist ja quasi Kompensation für fehlende Lehrerkarriere, für fehlende Karriere insgesamt. Darum sagt man, es gibt eine Art Dienstalterszulage, damit man die Leute auch bei den Stangen behalten kann und den Erfahrungszuwachs entsprechend abgelten kann. Wenn man da jetzt natürlich streicht und dann einfach 20 Jahre nichts macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man noch ein Problem hat.
Und eben, Sie begründen die Forderung, ja, Sie haben es jetzt gerade noch mal angetönt, es gibt zu wenig Lehrer, Sie warnen vor einem massiven Lehrermangel. Jetzt lese ich gerade heute in der Zeitung, wir nehmen die Sendung am Freitagabend auf, im Kanton Zug sind alle Lehrerstellen für das nächste Schuljahr besetzt. Ebenfalls diese Woche hat der Kanton Zürich bekannt gegeben, nur noch 17 Klassenlehrerstellen sind offen für den riesigen Kanton, eigentlich so gut wie gar nichts. Gleichzeitig meldet pädagogische Hochschulen in der ganzen Schweiz, dass sie von neuen Studentinnen und Studenten überrannt werden, die den Beruf lehren wollen. Also offenbar so dramatisch, wie Sie es schildert, ist es gleich nicht.
Wissen Sie, es kommt darauf an, ob Sie als Schulleiter eine Auswahl haben von den Leuten, von Lehrpersonen, die Sie einstellen wollen. Wenn 40% der Schulleiter bei der Umfrage vom Verband der Schulleitenden sagen, sie haben Schwierigkeiten, Lehrpersonen zu finden mit der korrekten Ausbildung für das Profil. Oder sie sind hoffnungslos, zum Beispiel bei der Sonderpädagogik, 84% von den teilnehmenden Schulleitern, das ist repräsentativ, gesagt, das ist hoffnungslos, Leute zu suchen. Und wenn man natürlich noch weiss, dass in den nächsten Jahren massive Pensionierungen auf uns zukommen, dann ist es schon richtig, dass man Alarm schlägt.
Heisst das, dass heute viel schlechte Lehrer unterrichtet in der Schweiz?
Es gibt einfach Lehrpersonen, die nicht die richtige Ausbildung haben. Das ist das Problem. Von der Stufe her, von den Fächern her, das ist das, was man bereits jetzt muss in Kauf nehmen. Und man kann die Bildungsqualität verbessern, wenn die Leute gut ausgebildet sind und auch adäquat ausgebildet sind.
Jetzt, wenn Sie mit diesen Lohnforderungen nicht durchkommen, was machen Sie dann?
Gut, eine Lohnforderung ist immer eine Forderung. Wir müssen schauen, was ist möglich. Das ist bei anderen Branchen auch so. Und wie gesagt, Lohnaushandlung findet ja nicht auf schweizerischer Ebene statt. Wir sind ja nicht eine Tarifunion, sondern das ist Sache von unseren Sektionen in den Kantonen. Die müssen letztlich dann schauen, was im Kanton möglich ist.
Gut, mit denen sind Sie im Gespräch, mit den Kantonssektionen?
Selbstverständlich. Und die Situation ist wirklich nach Kanton sehr unterschiedlich. Übrigens auch beim Lehrermangel. Also man muss genau schauen, wie ist es mit der Geburtenzahl, wie ist es mit der Pensionierung, wie es auch mit der Konkurrenz zur Privatwirtschaft, dann kann man kantonal etwas sagen.
Ich möchte jetzt gleich nochmal aufs Thema zurückkommen. Wie geht es weiter? Eben als Verband, wenn man so eine Forderung in den Raum stellt, dann muss man sich irgendwie schon den zweiten Schritt auch überlegen. Eben nur mit so einer Mitteilung ist ja nicht dran. Von dieser Mitteilung alleine wird einem das Geld ja noch nicht nachgerührt. Also mit Ihren Vertretern in den Kantonen, zum Beispiel im Kanton Bern, was haben Sie denn da schon so ein bisschen vorsondiert?
Ich denke, im Kanton Bern ist die Situation besonders dramatisch jetzt, weil man schon seit Jahren auf die Situation aufmerksam macht und den Lehrerinnen und Lehrern langsam den Hut läuft. Das kann ich verstehen.
Und wenn Sie sich dann gleich noch durchsetzen können, im Kanton Bern oder in zwei, drei anderen, wo es vielleicht auch noch schlecht ist, also, was wäre denn ein weiterer Schritt? Also, ich meine, was man so kennt aus gewerkschaftlichen Konflikten bei so Lohnstreit, wenn es irgendwann nicht klappt, dann werden quasi Streik ausgerufen. Ist das vorstellbar?
Das als letztes Mittel ist das vorstellbar. Also das Bundesgericht sagt das auch. Das ist, ein Streik ist möglich, wenn muss verhältnismäßig sein, muss angekündigt sein natürlich. Aber ich denke, Lehrpersonen werden sehr genau überlegen, ob sie wirklich zulasten der Schülerinnen und Schüler einen Streik machen. Es gibt Beispiele in der Schweiz. Wir haben das im Kanton Genf zum Beispiel schon gehabt. Zürich hat einmal wenige Lektionen gestreikt, einfach um ein Signal zu setzen. Im Kanton Schaffhausen haben wir das schon gehabt. Auch St. Gallen hat Dienst nach Vorschrift quasi beschlossen. Also ich glaube, es ist jetzt wirklich eine Situation, wo man sonst mit einer Verschärfung von der Kampfmassnahmen halt muss rechnen.
Und wann könnte das passieren?
Ja, vor allem dann, wenn jetzt die Hinhaltetaktik einfach weitergeht von der Arbeitgeberseite. Es ist wichtig, dass so Signale wie in Zürich zum Beispiel oder im Aargau, wo klar Lohnentwicklung aufgegangen ist, dass so Signale kommen, damit es dann eben nicht eskaliert.
Und ist das in dem Jahr, im nächsten Jahr oder wann?
Schwierig zu sagen. Wir haben in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall eine Verschärfung von der Situation, weil also Tausende von Lehrpersonen in Pension gehen. Darum bin ich auch froh, dass an der Pädagogischen Hochschule genügend Nachwuchs kommt. Aber es wird nicht länger. Sie müssen sehen, es werden ganz viele Lehrpersonen mit Vollpension pensioniert. Es sind häufig Männer. Und nachher mit Frauen, die häufig Teilpension arbeiten. Es braucht also quasi wie eine Verdoppelung von den Köpfen.
Und ebenso Streik. Also haben Sie gesagt, als äußerstes Mittel wäre das möglich. Bei den Eltern kommt das in der Regel gar nicht gut an.
Ja, es kommt nie gut an, wenn eine Berufsgruppe streikt. Bei den Lokführern ist das dasselbe und bei den Piloten auch. Wenn sie im Ferienwand fahren und das Flugzeug nicht fliegt, ist das nicht lustig, das ist schon klar.
Beat Zemp, haken wir die Lohndiskussion fürs erste Mal ab. Ich werde Ihnen ein paar Kurzfragen stellen und bitte Sie, mir auch kurze Antworten zu geben. Die nächste Woche fällt das Bundesgericht einen Entscheid, ob muslimische Mädchen im Schulzimmer dürfen das Kopftuch anhaben oder nicht. Was finden Sie?
Ich bin der Meinung, dass das Kopftuch von Schülerinnen und Schülern akzeptiert werden soll. Hingegen bei Lehrpersonen ist das völlig unmöglich. Es kommt dann noch ein bisschen darauf an, dass das Kopftuch ist. Wichtig ist, dass man als Lehrperson Kontakt aufnehmen mit dieser Schülerin, dass man Gestik, Mimik sieht, dass auch Burka zum Beispiel, das ist völlig undenkbar. Da würde ich einen Schüler oder eine Schülerin einfach heimschicken.
Also Schülerin ja, Lehrerin nein.
So ist es knapp gesagt.
Im Kanton Zürich gibt es eine Forderung, dass Gymi-Vorbereitungskurse für 60-Klässler verboten werden sollen, weil sich Eltern mit tiefen Einkommen die nicht können leisten können. Stichwort da natürlich Chancengleichheit. Was halten Sie von dieser Forderung?
Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, dass die Gymnasien selber tun, solche Vorbereitungskurse, also die Sekundarschule oder Gymnasien, je nachdem Vorbereitungskurs anbieten, damit die Spiesse gleich lang sind. Gleich lang werden sie sowieso nie sein, weil die Eltern, die vermögend sind, die können immer noch Zusatzschulungen selbstverständlich einkaufen. Man kann auch auf Gymi-Prüfung verzichten. In meinem Kanton Basel-Land gibt es das zum Beispiel nicht.
Aber anders gesagt, Sie finden die Kurse finden Sie fragwürdig?
Das ist fragwürdig. An für sich sollte der normale Unterricht längen, um den Übergang in die nächste weiterführende Schule zu schaffen.
Jetzt eine persönliche Frage. Alle, die Sie schon mal im Fernsehen oder in der Zeitung gesehen haben, die kennen Ihr Markenzeichen. Ein sehr, sehr, sehr gepflegter Schnauze. Wie viel Zeit investieren Sie denn?
Ja, das ist nicht so schlimm. Ich tue dann einfach jeden Tag ein bisschen zurückstutzen, weil ich es nicht so ästhetisch finde, wenn die Schnauze einfach über die ganze Lippe gehen.
Ihr grosses Hobby, habe ich gelesen, das ist Keyboard spielen. Welches Stück spielen Sie am liebsten?
Ich habe ein halbes Leben als Musiker hinter mir. Ich habe selber auch eine Band gegründet und ein Dirigentendiplom gemacht und so Sachen. Das ist spannend. Ich habe mein Studium selber verdient mit dem Geld. Ich habe kein Stipendium gebraucht und auch kein Geld von meinen Eltern gehabt und auch nicht wollen. Das ist damals gegangen in den 70er Jahren. Ich weiß nicht, ob das heute noch
mal. Und was spielen Sie denn so?
Aber jetzt spiele ich also nicht mehr. Ich habe Keyboard gespielt, ich habe Saxophon gespielt, Gitarre, verschiedene Instrumente, welche ich komponiert und arrangiert habe.
Wo Sie selber in die Schule gekommen sind, würden Sie sagen, Sie sind dann ein braver Schüler gewesen oder ein Frecher?
Ja, relativ angepasst. Ich denke, mir hat die Schule eigentlich Spass gemacht. Nicht die ersten 2 Jahre, dort hatte ich einen Primarlehrer, der sehr gewalttätig war. Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Aber nachher hatte ich ganz viele sehr gute Lehrpersonen gehabt.
Und der Hauptunterschied von dort mal zu heute in einem Satz zusammengefasst?
Ja, die Schulwirklichkeit von der also die Schülerinnen und Schüler, die Wirklichkeit daheim ist völlig heterogen geworden. Also, was den Erziehungswert betrifft, aber auch was die Erwartungen an die Schule betrifft.
Damit sind wir beim zweiten grossen Thema von dem Gespräch. Der Lehrplan 21, der vor einer Woche vorgestellt worden ist, da soll ja der Unterricht in der ganzen deutschen Schweiz vereinheitlicht werden. Die Stimmberechtigten haben das so will im Jahr 2006. Sie sind auch ein bisschen dabei gewesen bei der Ausarbeitung von dem Lehrplan und wo er vorgestellt worden ist, da haben sie gesagt, das sei vergleichbar mit der Einführung von der allgemeinen Schulpflicht 1874, also vor fast 140 Jahren. Da muss man sagen, das sind sehr, sehr grosse Worte. Schürt sie da nicht auch Erwartungen, die der Lehrplan eigentlich gar nicht erfüllen kann?
Es ist einfach eine Tatsache, dass seit 1874 das erste Mal jetzt ein Gesamtschweizerisch, also im Sprachregion Deutschschweiz, ein gesamtdeutschschweizerischer Lehrplan vorliegt. Drum und die ist uns ja schon voraus. Die haben das vor 3 Jahren bereits schon verabschiedet. Und wir sind jetzt dran, das Gleiche zu machen. Jetzt müssen aber Kantone noch ja sagen. Das ist ja noch gar noch nicht klar. Sie können ein paar Sachen auch abändern. Aber wenn natürlich jeder Kanton will, dann massiv den Lehrplan auf abändern, dann ist die Situation nicht viel besser, wie sie jetzt ist. Ich rechne aber damit, dass das nicht wird passieren, sondern dass der gesamte deutsch-schweizerische Lehrplan dann auch tatsächlich von allen 21 Kantonen in Kraft gesetzt wird.
Und eben so, wie Sie das sagen, klingt das nach einem sehr grossen Wurf. Heisst das also, so ein grosser Wurf, da wird schon besser?
Da hoffen wir schon. Insbesondere, weil halt einfach die Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler erreichen müssen, zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ gut und klar umschrieben sind. Und man dann auch kann schauen kann, sind die Kompetenzen erreicht und nicht einfach Schüler mitschleichen sozusagen, bis sie dann nachher in Transitionsphase kommen, also in den Übergang in die Berufswelt und dann eine vergebliche Lehrstelle suchen, weil sie einfach zu wenig gut rechnen und schreiben können.
Eben zum Wissen, von was wir da reden, vielleicht gleich nochmal zwei, drei Eckpunkte von dem Lehrplan 21. Der gilt ja für den Kindergarten bis zu der Oberstufe, das sind im Ganzen 11 Jahre. Und es wird eigentlich für jedes Jahr festgelegt, was die Kinder müssen können. Und im Zentrum steht nicht mehr die alte Wissensvermittlung, wie man das vorhin gekannt hat, sondern es heisst jetzt Kompetenzorientierung. Die Kompetenzorientierung. Wie sieht denn das in der Praxis aus, im Alltag, im Klassenzimmer?
Es geht eigentlich darum, dass die Schulen bei den Schülerinnen und Schülern, wo in dem Lehrplan als Kompetenz formuliert ist, im Sinn von, dass sie das dann wirklich auch können. Also nicht einfach einen Stoff behandeln. Ich meine, das ist jetzt bei mir die dritte Lehrplan, quasi Generation, wo man damit arbeitet. Die zuerst sind Stoffpläne gewesen, da ist vielleicht gestanden, Zweiter Weltkrieg fertig. Ich kann den Zweiten Weltkrieg in 3 Minuten behandeln oder in 3 Monaten. Das ist völlig unterschiedlich. Dann sind Zielformulierung, das ist die Sache von Herrn Dubs, der Rolf Dubs, der sehr viel in dem der Zielformulierungen geschafft hat. Und jetzt kommt die dritte Generation Lehrpläne, die sind kompetenzorientiert. Da steht eben genauer drin, was letztlich Minimalziele sind vom Unterricht. Und das hilft schon, um den Unterricht zu steuern. Es ist eine Art wie ein Kompass, wo jetzt Lehrpersonen überkommen, um ihren Unterricht besser zu steuern.
Und in der Art, wie der Unterricht erteilt wird, ich würde gerne, dass Sie mir das an einem konkreten Beispiel erklären. Ich habe zum Beispiel irgendwann in der ersten oder zweiten Klasse müssen lernen, dass man das Wort Sonne gross schreibt, weil das ein Substantiv ist, ein Hauptwort. Das Wort sonnig, das fast gleich tönt, das haben wir aber klein müssen schreiben, weil das, wie man dort gesagt hat, ein Wie-Wort ist. Und das ist einem dann eingepaukt worden. Bis man es irgendwann einmal kapiert hat, läuft das heute jetzt anders.
Also das Beispiel, das Sie jetzt gerade genannt haben, das läuft nicht grundsätzlich anders. Man muss natürlich Kompetenz haben, den Substantiv und Adjektiv zu unterscheiden. Das ist so eine Kompetenz. Es geht ja darum, dann auch das, was man begriffen hat, in verschiedenen Anwendungsbeispielen anzuwenden. Das macht genau Kompetenz aus. Es geht dann eben nicht nur um Sonne und Sonnig, sondern eben auch um Regen und Regnerisch zum Beispiel, dass man die Übertragung machen kann. Nur steht jetzt dann im Lehrplan relativ klar, bis wann also die Minimalkompetenz erreicht muss sein.
Und da wird eben wie bisher gepaukt und gemacht und da und korrigiert, bis man es weiss.
Also üben ist nach wie vor angesagt, aber Didaktik ist natürlich nicht einfach vormachen, nachmachen, üben, das war's dann, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Schulung zu machen. Und insbesondere geht es auch eben darum, dass Schülerinnen und Schüler auch ein Stückchen selber ihre Kompetenzen dann beschulen können. Für das braucht es aber gute Lehrmittel.
Ein weiteres Beispiel, Schweizer Geschichte zum Beispiel, dass die Schweiz irgendwann 1291 gegründet worden ist und 1848 dann die Anfänge der heutigen Schweiz gewesen sind mit dem Bundesstaat. Lehrt man das auch noch in der Schule? Muss man das auswendig lehren? Oder dürfen die Schüler einfach da ihren Laptop, ihren iPad vornehmen und gehen googlen?
Also, es ist ein klassisches Beispiel. Es geht jetzt nicht darum, zum Beispiel Schlachtdaten auswendig zu lernen. Aber die Daten, die Sie jetzt gesagt haben, die sind sicher verbindlich auch im Geschichtslehrplan drin, vom Lehrplan 21. Aber wenn ich noch an meinen eigenen Geschichtsunterricht an der Primarschule denke, dann ist natürlich sehr viel einfach noch auswendig lernen gesehen von Schlachtdaten. Und da kann ich mir natürlich schon fragen, macht das wirklich Sinn? Ist das der Bildungswert?
Das eine oder andere Datum kann man so
stellen. Ja, sicher. Es braucht auf dem Zeitstrahl ein paar Orientierungspunkte, damit man ein Ereignis auch einordnen kann, relativ zueinander. Das ist auch wichtig. Aber letztlich, wenn man konkret etwas will wissen, dann zückt man heute das Handy und geht irgendwie eine Schlacht am Morgarten ein und dann kommen alle Details. Also wir sind eigentlich von der Infosphäre umgeben, ständig heute. Und das Faktenwissen, das Einzelfaktenwissen, kann man heute eigentlich relativ schnell auf Knopfdruck holen. Das heisst aber nicht, dass die Schule überhaupt kein Wissen und auch kein Faktenwissen vermittelt. Aber es ist einfach deutlich weniger wichtig geworden, als es vielleicht noch vor 30 Jahren war.
Irgendein Gedicht von Goethe oder vom Schiller auswendig lernen?
Das finde ich nach wie vor eine absolut vernünftige Aufgabe. Weil ich glaube, das Memorieren ist auch etwas, ist auch eine Kompetenz. Das Hirn ist letztlich ein Muskel und der muss trainiert werden.
Herr Zemp, ein häufiger Vorwurf, den man heute gehört, an die Adresse der Schulen. Die Schulabgänger, Abgängerinnen beherrschen viele Grundfertigkeiten. Nehmen. Sie können, wenn sie eine Lehrstelle antreten wollen, Bewerbungen nicht fehlerfrei schreiben. Sie können zwar lesen, verstehen dann aber gleich nicht richtig, um was es eigentlich geht. Und mit Kopfrechnen und Prozentrechnen, da hapert es sowieso. Das gehört man zum Teil von Lehrmeistern, von kleinen Handwerksbetrieben. Man gehört es aber auch von Lehrlingsverantwortlichen, von grossen Firmen. Kann da der Lehrplan 21 jetzt etwas ändern?
Also die Leute, die das sagen, verwechseln einfach Äpfel mit Bier, ich kann es nicht anders sagen. Weil für uns vor 30 Jahren ist ein Drittel von einer Klasse noch direkt arbeiten. Oder? Das heisst, am Ende von der obligatorischen Schule sind die auf den Arbeitsmarkt gegangen, sind ins Gastgewerbe gegangen, in die Schuhindustrie, Textilindustrie und so weiter. Die Jobs haben wir einfach gar nicht mehr. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst 95% von einem Jahrgang.
Das sagen sehr viele.
Ja, aber das ist und wichtig.
Und Lehrer, die ich mit dem Gerät habe, haben es bestätigt.
Ja klar, aber dann vergleicht man einfach, wie gesagt, Äpfel und Birnen, weil das Segment, das früher eben die anspruchsvollen Berufslehrer gemacht hat, das ist heute an der Gymnasie, das ist heute an der Fachmittelschule, das macht Berufsmaturität. Und das Segment, wo die einfacheren Berufslehrer gemacht haben, sie haben früher gar keine Lehre geschafft. Oder? Das ist die Situation. Und darum ist es nicht ganz, finde ich, auch fair, wenn man das der Schule vorwirft. Weil insgesamt, wenn man die Bildung von einem Jahrgang anschaut, die Insgesamtbildungsleistung ist deutlich gestiegen.
Die SVP sagt ja zum Beispiel, die Schulen sagen halt heute zu wenig streng, zu wenig Drill, die Lehrer führen die Klasse nicht mehr. Sie sagen, die Zeitablaufmanager, hat der Toni Brunner gerade kürzlich gesagt. Ich weiss, dass Sie das nicht gerne hören, aber steckt vielleicht ein bisschen Wahrheit dahinter?
Ich teile die Auffassung im Sinn von, dass Klassenleitung muss aufgewertet werden. Aber für den muss man auch den Klassenlehrpersonen die nötigen Ressourcen geben, sprich Zeitanteil, damit sie die Klassenleitung professionell machen können. Das ist tatsächlich wichtig. Ich finde auch wichtig die Auftrittskompetenz, wenn eine Lehrperson in den Unterricht reinkommt, dass man eben weiss, dass das ist ein spezieller Moment und man hat eine Botschaft, die man weitergibt. Und die Sachen werden jetzt in der pädagogischen Hochschule auch neu besonders auch trainiert und auch die künftigen Lehrpersonen mit dem Vertrauen gemacht. Aber ich halte überhaupt nicht vom Vorwurf von der SVB, dass sie die Kuschelpädagogik. Wir sind eine Leistungsschule, wir stehen dazu und auch mit dem Lehrplan 21 werden wir eine Leistungsschule bleiben.
Der Lehrplan, der liegt jetzt eben seit einer Woche auf dem Tisch. Es gibt jetzt eine Vernehmlassung bis Ende Jahr. Kantone können sich da ändern und andere auch. Haben Sie mit Ihren Lehrerkolleginnen und Kollegen jetzt schon ein bisschen sich austauscht? Also, was findet ihr?
Ja, das gibt natürlich bei uns eine grosse Konsultationsrunde jetzt. Wir werden alle 21 Kantonalsektionen anfragen, alle 13 Stufen vom Fachverband, von den Kindergärtner bis zu den Fachhochschuldozenten. Und dann werden wir das
zu so einem persönlichen Umfeld, was gehört Sie
dazu? Auch, ja, das ist klar. Also, einige haben schon reingeschaut. Das haben die auch natürlich vom Verband, vom LCH, haben sehr viel mitgeschafft. Also es sind weit über 100 Lehrpersonen gewesen, die direkt mitgeschafft haben. Aber ich bin überzeugt, dass aus der Konsultation dann auch noch Forderungen und Änderungen werden kommen von den Kantonen, von den Parteien, von den Lehrerorganisationen, dass es wirklich nochmal eine Überarbeitung braucht.
Ich habe mich auch rumgelöst bei Lehrern und nicht alle sind gleich begeistert wie Sie. Also eine Kritik, die ich zum Beispiel jetzt gehört habe, ist, ein 200 Seiten dicker Wälzer, das ist einfach viel zu dick und darum taugt er nicht für das, was er eigentlich gedacht ist, nämlich als Buch, das man regelmäßig als Lehrer, als Lehrerin kann konsultieren kann, um zu schauen, bin ich da noch richtig unterwegs mit meiner Klasse. Was sagen Sie dazu?
Es ist schon, der Begriff Buch ist völlig falsch. Es ist ein Lehrplan, der online ist und wissen Sie, eine Lehrperson unterrichtet ja nicht 11 Schuljahre vom ersten Kindergarten.
Aber 200 Seiten ist richtig.
Ja, nein, aber und er unterrichtet auch nicht alle Fächer. Also man muss halt den Ausschnitt wählen, wo man jetzt gerade dran ist. Und das sind dann ein paar wenige Seiten. Und das hilft letztlich, die konkreten Formulierungen eben zu schauen, wie ist man unterwegs. Und dann muss man natürlich sehen, dass der Lehrplan in erster Linie auch für die Macher von Lehrmitteln dient, damit eben die Lehrmittel entsprechend angepasst werden können. Und dort haben die Lehrpersonen sehr genaue Orientierungshilfe, was sie im Unterricht machen.
Umfangreich sind aber nicht nur die eben 200 Seiten. Umfangreich ist eben auch das, was drin steht. Das ist ein weiterer Kritikpunkt, den ich jetzt aus der Lehrerschaft gehört habe, dass zum Beispiel eben in der ganzen Primarschule nebst den klassischen Fächern wie Mathematik und Sprache noch ganz ein Haufen anderes vermittelt wird. Fächerübergreifende Themen, da geht es um Computer, um neue Medien und es geht bis um Nachhaltigkeitsgeschichten und die ganzen Fragen, Geschlechterfragen, Mann, Frau und da hat mir jetzt auch ein Lehrer gesagt, das ist einfach zu viel, das ist eine Überforderung, da muss man entschlacken.
Ja, das wird wahrscheinlich auch ein Tenor sein von der Konsultation von der Lehrerseite her, dass man das genau muss anschauen muss. Das ist sicher eine ehrgeizige Formulierung, die da innen ist. Aber jetzt gerade die letzte Formulierung, die Sie gesagt haben, dass Mann-Frau-Unterschied und diese Sachen. Es ist nicht so, dass man Sexualpädagogik im Kindergarten anfängt und in der Primarschule Unterstufe. Da findet sie nichts in dem Lehrplan. Also das ist sicher ein Vorwurf, der nicht stimmt.
Also die ganze Gender-Geschichte.
Gender. Ich meine, es gibt zwei Geschlechter auf der Welt, das schwätzt niemand weg, oder? Das ist ja so. Und dass man auch unterschiedlich handelt und denkt, ist vielleicht auch nicht schlecht, dass man über das nachdenkt. Aber das ist jetzt nicht, es gibt kein Fachgender, oder? Es gibt einfach ein paar überfachliche Bereiche, die eine Rolle spielen.
Grosses Reizthema ja auch bei der Lehrerschaft sind die Fremdsprachen. Die Lehrer setzen sich eigentlich mehrheitlich schon lange dafür ein, dass an der Primarschule nur noch eine Fremdsprache unterrichtet wird. Der Lehrplan 21 hält jetzt aber darauf fest, dass es zwei sind. Da haben sich die Lehrer, die ja auch eben mitgeschafft haben, offensichtlich nicht können durchsetzen.
Es gibt unterschiedliche Varianten von diesen zwei Fremdsprachen und auch die unterschiedliche Umsetzung. Das ist noch nicht ganz klar. Wir werden 2015 eine Bilanz ziehen nach den 6 Jahren Armos-Umsetzungsfrist. Das wird die Erziehungsdirektorenkonferenz machen. Wir werden sicher die Bilanz auch machen. Und es ist schon so, wie Sie sagen, der Fremdsprachenunterricht, der gibt Probleme. Insbesondere eben, wenn man die Gelingensbedingungen anschaut, die Ressourcen, die zur Verfügung sind, die Ausbildung von der Lehrperson, die Anzahl Lektionen, der Start, die Reihenfolge, da ist wirklich noch sehr viel zu machen. Aber jetzt müssen wir zuerst mal schauen, ob Kantone die Harmonisierung, die sie sich selber vorgegeben haben, schaffen. Und dann schauen wir, ob wir eine bessere Lösung haben.
Also Sie haben ja eine Resolution kürzlich verabschiedet im Verband und dort sagen Sie, bis in 2 Jahren muss der Fremdsprachenunterricht neu geregelt sein. Sonst muss man einschreiten. Also wie müssen wir denn einschreiten?
Ja, es wird dann einfach so sein, dass der Bund halt dann vorschreibt, wie das ausgesehen mit dem Fremdsprachenunterricht, wenn es tatsächlich ein Flickenteppich bleibt. Ich bleibe dabei, dass im Moment das noch nicht gut gelöst ist. Ich sehe von meinem Haus auf die Liebrütti aber das ist Kaiserau, Kanton Aargau, und es sind hunderte von Familien, die zwischen Kanton Aargau und Kanton Basel-Land hin und her zügeln. Und wenn der Kanton Basel-Land mit Französisch anfängt zum Beispiel und dann Englisch macht und der Aargau genau umgekehrt und beide Kantone sind im gleichen Bildungsraum, dann haben wir wirklich ein Problem für die Familien, die es betrifft.
Also Sie würden, wenn Sie jetzt allein sagen hätten, Sie würden sagen, eine Fremdsprache und zwar Französisch, ist das richtig?
Nein, das ist nicht mehr unsere Position. Also unsere Position ist, das Angebot für 2 Fremdsprachen auf der Primarstufe soll bleiben. Es macht doch keinen Sinn, ein Lernverbot zu machen. Das gibt es ja weltweit nicht. Also wenn ein grosser Teil von der Klasse doch in der Lage ist, 2 Fremdsprachen an der Primarschule zu lernen, dann soll man doch das bitte nicht verbieten. Ja. Es geht darum, die Schülerinnen und Schüler, die Schwächen haben in dem Bereich, die sowieso schon Probleme haben, die vielleicht sogar schon mit einer anderen Sprache daherkommen, aus bildungsfernen Schichten sind, dass man die nicht so früh frustriert, dass sie dann nachher überhaupt nicht mehr lernen.
Das ist aber bei der Umfrage, die Sie so kürzlich veröffentlicht haben, mit den verschiedenen kantonalen Sektionen, ist das schon ein bisschen der Tenor? 2 Fremdsprachen sind eigentlich viel.
Es gibt Sektionen, die würden vorziehen unter den jetzigen Bedingungen, so wie es jetzt ist, dann lieber nur 1 Fremdspruch und die richtig. Aber das ist nicht die Position vom LCH. Die Position ist, wie gesagt, das Angebot aufrechterhalten für 2 Fremdsprachen, weil, nochmal, was passiert, wenn Sie nur 1 Fremdsprache machen? Es wird einfach so sein, dass dann die 2. Fremdsprache auf dem freien Markt eingekauft wird und dann haben Sie die Chancengerechtigkeit nicht gewahrt. Die Eltern, die es sich können leisten, machen früh Englisch oder früh Französisch und die anderen schauen halt dann in die Röhre.
Also wie zuversichtlich zum Schluss, Herr Zemp, wie zuversichtlich sind Sie, dass der Lehrplan jetzt mehr oder weniger so, wie er jetzt präsentiert worden ist, dann irgendwann wahrscheinlich so um 2017 auch umgesetzt wird?
Jeder Kanton entscheidet selber über die Umsetzung. Ich gehe davon aus, dass die meisten Kantone das relativ schnell werden machen. Aber dass dann die Umsetzung, wie Sie sagen, also Inkraftsetzung, Umsetzung, dass das Zeit braucht. 2017 ist absolut ein realistischer Zeitpunkt, weil ja, wie gesagt, Lehrmittel angepasst werden müssen. Es braucht Ausbildung für die Lehrpersonen.
Und ganz zum Schluss, ganz kurz, Herr Zemp, Sie sind ja selber als Lehrer tätig, sind sich also gewohnt, Noten zu geben. Was für eine Note geben Sie im Schulwesen in der Schweiz heute? Und wenn es dann vielleicht mal den Lehrplan 21 gibt, in ein paar Jahren, was für eine Note streben Sie dann noch?
Gut, also mit einer Note allein kann man ja nicht das ganze System benoten, weil das ist ja wirklich eine Überforderung. Aber wenn ich jetzt müsste machen, würde ich sagen, jetzt würde ich ein 4,5 geben und mit dem neuen Lehrplan 21 und der genügenden Ressourcen dazu könnte es eben ein 5,5 werden.
Herr Zemp, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.